Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Die Landwirtschaft beansprucht ungefähr die Hälfte der Fläche Deutschlands und sie bearbeitet sie immer intensiver. Wie das zur Artenvielfalt der Natur passt, das war ein Thema der Bodensee-Naturschutztage. Gleich im ersten Beitrag hören Sie mehr darüber. Wir informieren heute außerdem darüber, was mit Verpackungsmüll wirklich passiert. Wir werfen einen Blick nach Frankreich, wo der Anteil des Atomstroms sinken soll, die Regierung aber trotzdem neue Atomkraftwerke plant. Und wir berichten aus den Brandgebieten in Australien. Und im Verbrauchertipp geht es schließlich um Streamingdienste. In der Theorie sind viele Verbraucher für Bio. Auf dem Bioacker hat die Natur schließlich auch ihren Platz und ein gutes Gewissen beim Essen ist auch etwas wert. Doch im Supermarkt siegt dann doch oft die Sparsamkeit über den guten Vorsatz. Man greift zum Schnäppchen aus dem Sonderangebot. Umweltschützer suchen nach Auswegen aus diesem Dilemma und sie taten das auch bei den Bodensee-Naturschutztagen. Das ist eine der größten Veranstaltungen des ehrenamtlichen Naturschutzes in Deutschland. Mein Kollege Thomas Wagner hat dabei zugehört und auch einiges über den Naturschutz in der konventionellen Landwirtschaft erfahren.
Da wäre zum Beispiel das Projekt Franz.
Franz steht für Ressourcen, Agrarwirtschaft und Naturschutz mit Zukunft.
Und ist, weiß Jürgen Maurer, Landwirt aus dem baden-württembergischen Kupferzell, ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Universität Göttingen, Umweltverbänden und Bauern mit dem Wunsch, nachhaltiger zu produzieren.
Es bedeutet, dass wir versuchen, mehr Biodiversität, mehr Artenvielfalt in einen konventionellen landwirtschaftlichen Betrieb zu integrieren. Wie man das macht? Indem man Blühflächen und Blühstreifen zur Verfügung stellt, Kleeflächen ansät.
Daneben werden sogenannte Fenster im Getreide angelegt, die eben nicht bepflanzt sind.
Das sind dann Fenster, die sind 60 x 60 Meter groß, mitten im Getreidefeld fürs Niederwild. Das heißt Hase und Rebhuhn. Es gibt Betriebe in Deutschland, die machen noch Kiebitzinseln.
Das alles wird wohlgemerkt auf der Anbaufläche eines konventionellen Bauernhofes integriert. Klar, die Biodiversität verbessert sich.
Wobei man gleichzeitig dann auf Ertrag verzichtet, aber das dann durch die gesamtgesellschaftliche Leistungen wieder honoriert wird.
Will heißen, die Mindereinnahmen des Landwirtes müssten nach diesem Modell durch Subventionen ausgeglichen werden. Nur so könnten die Produkte an sich wettbewerbsfähig bleiben. Wie hoch diese Subventionen ausfallen müssten, wie groß der Zugewinn an Artenvielfalt im Zuge des Franz-Projektes ausfällt, ist derzeit Gegenstand des laufenden Forschungsvorhabens, eines von mehreren, das auf den Bodensee-Naturschutztagen in Radolfzell vorgestellt wurde und das eine Zunahme der nachhaltigen, ökologisch orientierten Landwirtschaft zum Ziel hat, ohne die Produkte wesentlich zu verteuern. Denn nur dann greife der Verbraucher im Regal auch zu. Wirklich nur dann? Nachhaltig hergestellte Lebensmittel dürfen nach Ansicht von Sascha Damaschun, Naturkost-Großhändler in Überlingen, durchaus auch ein wenig teurer sein. Nur der Verbraucher, der die Produkte kaufen soll, muss eine stärkere Bindung zum Erzeuger haben.
Deswegen sind Formen auch der gemeinschaftlichen Trägerschaft in regionalen Genossenschaften, in Mitgliederläden oder einer Beteiligung von Genussscheinen geeignete Wege, um wirklich miteinander in Kontakt zu kommen. In den letzten Jahren haben sich auch Modelle solidarischer Landwirtschaften entwickelt, wo man quasi nicht das Produkt kauft, sondern eher einen Ernteanteil und das Finanzbudget des Hofes finanziert.
Und dann wäre da noch der Spaßfaktor, dass die Menschen tendenziell anteilig an ihrem Einkommen immer weniger Geld für Nahrungsmittel und immer mehr Geld für Freizeit, Spaß und Unterhaltung ausgeben, ist altbekannt. Nach Ansicht von Sascha Damaschun gilt es deshalb, neue Formen des Konsums zu entwickeln, die beides miteinander vereinen. Spaß und nachhaltig hergestellte Produkte, was letztlich bedeutet,
über ein Mehr an Genuss und an Beziehung und Freude mit dem wir uns ernähren, mit den Lebensmitteln, mit denen wir umgehen, dafür dann auch mehr Geld bereitzustellen, im gemeinsamen Kochen, im gemeinsamen Genießen, dann ist das auch ein Beitrag zum gesellschaftlichen Glücklichsein.
Gesund kochen und gesund essen als Event anbieten, das wäre demnach eine neue Aufgabe für Erzeuger und Handel gleichermaßen. Nach Ansicht der beiden Naturschutzverbände BUND und NABU sind aber vor allem Landwirtschaft und Politik gefordert. Die Landwirtschaft dadurch, dass sie bei der Produktion auf mehr Nachhaltigkeit achtet und die Politik dadurch, dass sie die dafür notwendigen Gelder bereitstellt.
Der Erhalt von Lebensräumen wie Streuobstwiesen, Wacholderheiden, das ist natürlich nicht zum Nulltarif Tarif zu erhalten. Das ist uns ja auch klar.
So Johannes Ensle, Vorsitzender des NABU-Landesverbandes Baden-Württemberg.
Deswegen brauchen unsere landwirtschaftlichen Betriebe Unterstützung durch die Gesellschaft. Es braucht mehr Mittel aus Steuermitteln über eben die Agrarförderung. Und da haben wir errechnet, dass wir ungefähr 225 Millionen Euro zusätzlich im System jedes Jahr bräuchten, damit landwirtschaftliche Betriebe diese Leistung erbringen können.
225 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr alleine für die Ökologisierung der Landwirtschaft in Baden-Württemberg, das ist einerseits eine gewaltige Summe, andererseits steht sie in einer Studie, die 10 sehr unterschiedlich ausgerichtete Verbände von BUND und NABU bis hin zum Landesjagdverband und dem Schwäbischen Albverein gemeinsam in Auftrag gegeben haben. Erfüllung dieses Wunsches derzeit ungewiss, selbst im grün-schwarz regierten Baden-Württemberg.
Wie unser Essen auch für die Natur gesünder werden kann, Thomas Wagner berichtete darüber. Am Ende landet vieles im Meer. Kunststoffe, vor allem aus Verpackungen, werden biologisch nicht abgebaut und wenn sie einfach weggeworfen werden, dann ist die Gefahr groß, dass der Ozean die Endstation ist. Qualvoll an Kunststoff verendete Tiere sind die Folge. Sie schlucken den Müll, weil sie ihn für Nahrung halten, oder sie verheddern sich darin und sterben dann. Passiert das eigentlich auch mit Verpackungsmüll, der ordnungsgemäß über die gelbe Tonne oder den gelben Sack entsorgt wird? Was passiert, wenn die Müllbehälter geleert worden sind? Das hat sich meine Kollegin Katja Scherer angesehen.
Also wir stehen hier in Erftstadt und haben hier von Remondis eine der größten Sortieranlagen für Abfälle aus dem dualen System, also gelber Sack, gelbe Tonne, gebaut.
Michael Schneider vom Entsorgungsunternehmen Remondis läuft zu einem meterhohen Müllberg. Zwei Lastwagen karren dort gerade gebrauchte Joghurtbecher, Putzmittelflaschen und andere Verpackungen an.
Genau, da wird gerade der Haushaltsmüll abgeladen.
Und an dem fehlt es nicht. 2017 fielen in Deutschland laut Umweltbundesamt pro Einwohner gut 226 Kilogramm Verpackungsmüll an. Pro Tag und Einwohner entspräche das über 100 Joghurtbechern. Allerdings stammte nur die Hälfte aus privaten Haushalten, der Rest fiel bei Gewerbe, im Handel und der Industrie an. Was mit dem Müll aus unserer gelben Haushaltstonne passiert, darüber bestimmen in Deutschland insgesamt 8 Unternehmen, die sogenannten dualen Systeme. Sie bekommen Geld von Verpackungsherstellern und beauftragen dann Firmen wie Remondis, die den Müll sammeln, sortieren und als Rohstoff weiterverkaufen. Michael Schneider.
Im Wesentlichen besteht dieser Abfallstrom aus verschiedenen Kunststoffen und Weißbleche, also die klassischen Konservendosen, und Aluminium, was wiederum die Deckel der Joghurtbecher sind und so weiter.
Knapp 2 Drittel davon müssen die dualen Systeme nun werkstofflich verwerten, also wieder für neue Produkte nutzen. Das restliche Drittel dagegen wird nach wie vor verbrannt, etwa in Zementwerken. Viel zu viel, kritisiert Henning Wilz, der beim Wuppertal-Institut zu Stoffkreisläufen forscht.
Da ersetzt das dann Öl, das man zum Feuern bräuchte. Aber was einmal verbrannt ist, kann man halt nie wieder recyceln.
Und das, obwohl man Kunststoffe eigentlich 5 bis 6 Mal wiederverwenden könne, sagt Wilz. Dennoch werden in Deutschland bisher viele Kunststoffverpackungen aus dem gelben Sack schon nach einmaliger Nutzung verfeuert, bestätigt Schneider von Remondis. Unter anderem, weil sie zu aufwendig produziert werden.
Wenn Sie beispielsweise Käseverpackungen oder Wurstverpackungen nehmen, da gibt es Verpackungen, die bestehen aus 8 verschiedenen Kunststoffen. Das kriegt keine Sortieranlage der Welt auseinander.
Dazu kommt ein weiteres Problem. Denn selbst wenn Firmen wie Remondis den Müll säuberlich sortieren, finden sie teils nur schwer Käufer dafür. Je nach Ölpreis sei es nämlich für Unternehmen billiger, neue Verpackungen zu nehmen als recycelte, sagt Schneider.
Das heißt, der Umweltaspekt spielt oft noch keine so große Rolle in der Überlegung, woraus stelle ich denn jetzt meine neuen Verpackungen wieder her?
Das führt dazu, dass teils selbst wertvolle, sortenreine Müllballen ebenfalls verbrannt werden. Dass die dualen Systeme in nennenswertem Umfang Müll aus dem gelben Sack ins Ausland exportieren, glaubt Wissenschaftler Henning Wilz dagegen nicht.
Die dualen Systeme selber sagen, dass höchstens 2% ihrer Abfälle nach Südostasien exportiert worden sind in den letzten Jahren. Und ich glaube, das ist auch noch weiter zurückgegangen, weil diese Unternehmen sehen, wie schlecht das in der Öffentlichkeit ankommt.
Vielmehr geht Wilz davon aus, dass es sich bei dem deutschen Müll auf asiatischen Müllkippen meist um Abfälle aus der Industrie handelt, etwa um fehlerhafte Chargen von Herstellern. Das zeigt, insgesamt wird schon mehr Müll aus der gelben Tonne recycelt als früher. Was nun noch fehle, seien klarere Vorgaben für die Industrie, sagt Wilz. Er nennt ein Beispiel.
Im Gesetz steht schon drin, derjenige, der eine Verpackung auf den Markt bringt, die sich schlecht recyceln lässt, soll ein bisschen mehr dafür bezahlen. Und ich finde, genau das ist die richtige Idee, Nur leider steht im Gesetz nicht, wie viel er denn mehr bezahlen muss.
Ähnlich sieht es Michael Schneider von Remondis, der seinen Rundgang durch die Sortieranlage inzwischen beendet hat.
Jetzt sind wir wieder draußen und stehen vor dem Lager für die sortierten Kunststoffe. Von hier aus gehen die gebündelten Kunststoffe dann per Lastwagen in die jeweilig weiterverarbeitende Industrie.
Damit das in Zukunft glatter läuft, fordert Schneider Quoten für Hersteller, die vorschreiben, wie viel recyceltes Material diese in Produkten einsetzen müssen. Seinem Unternehmen, das ist klar, würde das auf jeden Fall helfen.
Ein Beitrag von Katja Fehrer. Zum Jahresende kam das aus für Philippsburg. In Deutschland gibt es wieder einen Atomreaktor weniger. Der Ausstieg läuft planmäßig. Kritiker befürchten allerdings, dass künftig mehr Strom importiert werden muss, zum Beispiel aus Frankreich. Die Franzosen haben nicht etwa vor, aus der Atomkraft auszusteigen. Ganz im Gegenteil, sie bauen neue Reaktoren, um alte zu ersetzen. Trotzdem soll der Anteil der Kernenergie an Frankreichs Energiemix sinken, berichtet mein Kollege Marcel Wagner.
Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire wählte deutliche Worte. Ich bin absolut nicht zufrieden. Ich finde diese Verzögerungen nicht akzeptabel. Diese Probleme schaden der Ehre unseres Atomsektors, der das in den Griff bekommen muss, und zwar schnell. Es ging mal wieder um Frankreichs berühmteste Großbaustelle, den Atomreaktor der neuen EPR-Generation im nordfranzösischen Flamanville. Der ist, wenn man so will, so etwas wie der Berliner Flughafen von Frankreich. 2007 sollte der Reaktor nach den ursprünglichen Planungen ans Netz gehen. Die Kosten waren mit 3,3 Milliarden Euro kalkuliert. Die desaströse Bilanz: die Kosten fast vervierfacht, Verspätung schlappe 15 Jahre. Dazu noch einmal Wirtschaftsminister Le Maire.
C'est un échec.
Das ist ein Versagen des ganzen französischen Nuklearsektors. Wir müssen daraus alle Konsequenzen ziehen. Was aber sollten diese Konsequenzen sein? Um das zu erfahren, forderte der Wirtschaftsminister einen Bericht an. In Auftrag gab diesen Bericht allerdings nicht der Minister selbst, sondern die ÖDF, der staatliche Energieriese, also die Mutter des vielgescholtenen Atomsektors. Wenig erstaunlich fielen die Schlüsse, die der eingesetzte Chefberichterstatter, Ex-Automanager Jean-Martin Volz, aus dem Desaster zog, ganz im Sinne des Auftraggebers, also der ÖDF, aus. Der gesamte Atomsektor muss seine Fähigkeiten wiedergewinnen und erhalten. Anders gesagt, es geht darum, stabile Programme aufzusetzen, langfristig neue Reaktoren zu bauen und die bestehenden zu unterhalten. Jean-Bernard Lévy, Chef der ÖDF, passte dieser Vorschlag perfekt ins Konzept, Wirtschaftsminister Bruno Le Maire offenbar auch. Jedenfalls wies er die ÖDF postwendend an, zu ermitteln, wie und für wie viel Geld der Energiekonzern 6 neue, weitere ÖPR-Reaktoren in Frankreich bauen könnte. Ein erstaunlicher Schritt lautet doch das erklärte Ziel von Präsident Emmanuel Macron, den Anteil der Atomenergie in Frankreich bis 2035 von 70 auf dann nur noch 50% zu senken. Doch tatsächlich stehen diese Ziele, weniger Atom, trotzdem neue Reaktoren, keineswegs im Widerspruch, erläutert Nabil Wakim, Journalist und Energieexperte der Zeitung Le Monde.
Macron
hat versprochen, 14 der 58 bestehenden Reaktoren abzuschalten. Aber die Frage ist, was passiert dann? Die Leute, die die Atomenergie befürworten, also anscheinend die Regierung, auf jeden Fall die ÖDF, sagen, dass wir auch nach 2035 Atomenergie brauchen. Doch weil unsere französischen Reaktoren alt sind, müssen sie abgeschaltet und durch neue ersetzt werden. Für Thierry Gadot, ebenfalls Journalist und Autor eines Buches, das die Atomfixierung Frankreichs kritisch unter die Lupe nimmt, zeigen sich aktuell wieder einmal alte Muster. Das ist das Einheitsdenken aller Ingenieure und hohen Funktionäre, die an den gleichen Schulen ausgebildet werden und alle lernen, dass Atomkraft gut für Frankreich ist, weil sie nicht teuer sei, die Unabhängigkeit im Energiebereich garantiere und angesichts der in Ruinen liegenden französischen Industrie der einzige Bereich sei, der das Image der nationalen Industrie wieder aufpolieren könnte. Dabei, meint Gadot, sei mindestens das finanzielle Argument längst widerlegt. Jeder seriöse Ökonom, der sich in Energiefragen auskennt, sagt heute, dass Atomkraft nicht wettbewerbsfähig ist. Das zeige schon die Tatsache, dass die ÖDF trotz der vermeintlich günstigen Atomkraft mit einem Schuldenberg von geschätzt zwischen 33 und 60 Milliarden Euro zu kämpfen habe, so Gadot. Trotzdem, betont sein Kollege Nabil Wakim, gelte Deutschland mit seinem Atomausstieg in Frankreich keineswegs als Vorbild. Viele Leute sagen, Reaktoren vorzeitig abzuschalten ist auch eine schlechte Nachricht fürs Klima, denn Atomkraft stößt kein CO2 aus und befeuert den Klimawandel nicht. Der französische Atomsektor wirft Deutschland deshalb gerne vor, in Sachen Klima der schlechte Schüler Europas zu sein. Gut möglich, dass Präsident Emmanuel Macron sich die Entscheidung über neue Reaktoren bis zum nächsten Präsidentschaftswahlkampf vorbehält, um sich dann mit der Atomkraft als Klimapräsident zu präsentieren.
Marcel Wagner war das über Frankreichs Atompolitik. Und an dieser Stelle eine Meldung. Breite Flüsse werden einer Analyse zufolge infolge der fortschreitenden Klimaerwärmung künftig seltener zugefroren sein, weil zugefrorene Flüsse im Winter oft als Fahrwege für die Versorgung von abgelegenen Siedlungen genutzt werden, habe ein Rückgang der Eisbedeckung konkrete Auswirkungen auf das Leben in kalten Regionen, erläutern Forscher im Fachmagazin Nature. Ökosysteme könnten negativ beeinflusst werden, wenn im Frühjahr Überschwemmungen ausbleiben, die durch aufgestautes Eis entstehen. Zudem hielten Eisdecken auf einer Fläche von zeitweise 87.000 Quadratkilometern vermutlich Treibhausgase in den Flüssen davon ab, in die Atmosphäre zu gelangen. In den vergangenen 3 Jahrzehnten sei der Anteil der von Eis bedeckten Flussfläche global gesehen im Schnitt um 2,5 Prozentpunkte gesunken, schreibt das Forscherteam. Zu unserem nächsten Thema. Kein Ende der Waldbrände in Australien. Inzwischen werden auch Reservisten des Militärs einberufen, um gegen die Flammen zu kämpfen. Doch löschen können sie die Brände nicht. Sie sollen bei der Versorgung der Menschen helfen und Aufgaben übernehmen wie die Wiederherstellung der Stromversorgung und Ähnliches. Doch immer wieder brechen neue Feuer aus und in den betroffenen Regionen macht sich Hoffnungslosigkeit breit, berichtet Holger Senzel.
This is ABC News Radio.
ABC läuft überall in den Buschbrandgebieten. In Heim- und Autoradios, auf Smartphones, beim Einkaufen. Denn der australische Sender berichtet 24 Stunden täglich über jede Richtungsänderung von Wind und Flammen und sagt, wann es Zeit ist zu fliehen.
The New South Wales Rural Fire Service is asking people in the far south coastal town of Eden to seek shelter in a.
Es hat sich leicht abgekühlt in New South Wales. Mancherorts fällt leichter Regen, aber nicht annähernd genug, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Man hofft auf mehr Niederschlag Ende Januar. Eine gewisse Erleichterung immerhin für die Feuerwehrleute. Am Wochenende waren westlich von Sydney 48,9 Grad Celsius gemessen worden. Dazu die Hitze von den Feuern und das alles im dick isolierten Flammenschutzanzug. Stell dir vor, im Wintermantel in die Sauna zu gehen, sagt Saffron McCarthy von der Freiwilligen Feuerwehr Balmoral. Dann weißt du, wie das für uns ist. Hat er Angst bei seinen Einsätzen?
Anyone that wouldn't be afraid wouldn't be telling the truth.
Jeder, der behauptet, keine Angst zu haben, lügt. Wobei du von den Flammen gar nicht so viel siehst, nur mächtig viel Rauch, der vor dir explodiert. Vor allem aber hörst du das Feuer. Es brüllt. Es versucht dich reinzuziehen mit gewaltigem Sog. Die Hitze schlägt nach dir. Du kannst das nicht beschreiben. Auf den Fernsehbildern sieht das ja schon furchterregend genug aus, aber das gibt auch nicht annähernd wieder, wie es ist, wenn du diesem Feuer gegenüberstehst. Dieser Aufprall auf alle Sinne.
Sensory impact that you get on that particular day.
Die Firefighter machen diesen Job gern, hatte der Regierungschef gelobt. Und der 57-jährige Feuerwehrmann Paul Parker konterte jetzt in einem Interview: Sie haben keine Ahnung, Mann. Immer mehr Brandbekämpfer äußern ihren Unmut über Scott Morrison inzwischen öffentlich. Dabei geht es weniger um Scott Morrisons Kohlepolitik und seine Weigerung, den Klimawandel als Hauptursache der Extremwetterlagen anzuerkennen, sondern um dessen Krisenmanagement. Der Feuerwehrchef von New South Wales, Shane Fitzsimmons, unterstellte dem Premier einen, Zitat, Mangel an grundlegender professioneller Höflichkeit. Eine Fläche größer als die Niederlande ist abgebrannt. Die Zahl der Toten steigt weiter. Hunderte Millionen Tiere kamen in den Flammen um, darunter tausende Koalas. Es hat sich eine gewisse Hoffnungslosigkeit breitgemacht, sagt Carissa, deren Eltern gerade aus ihrer Farm in Bega vor den Feuern fliehen mussten.
It's just more the sense of hopelessness, like you can't.
Weil du nichts
really
tun kannst. Die Dürre war schon schlimm genug für die Farmer. Jetzt kommen die Buschfeuer noch obendrauf. Im Dorf meiner Eltern sind Leute gestorben, gute Leute, die wir alle kannten. Viele haben ihr Heim verloren. Das ist alles ein bisschen viel im Moment. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen.
So it's kind of just sad that there's nothing we can do about it.
Von Apokalypse schrieb eine Zeitung. Ein großes Wort. Aber natürlich ist es beängstigend, wenn der Mensch des 21. Jahrhunderts mit all seiner Technik, seinen Maschinen und seinem Know-how nichts anderes tun kann, als auf Regen zu warten.
Wie es in den Brandgebieten Australiens aussieht, darüber berichtete Holger Senzel.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Sehen, was und wann man will, das versprechen Streamingdienste. Und sie haben es geschafft, dass viele Menschen die Zeit, die sie vor dem Bildschirm verbringen, noch weiter ausdehnen. Viele Streaming-Angebote sind kostenlos, etwa die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Doch weitere Wettbewerber sind dazugekommen. Die Stiftung Warentest hat kostenpflichtige Angebote zum Abonnement getestet. Die Ergebnisse hat sich Dieter Nürnberger angesehen.
Eine stabile und leistungsstarke Internetverbindung ist Voraussetzung für Videostreaming. Das Endgerät ist eher zweitrangig. Wer will, kann unterwegs auf dem Tablet die Lieblingsserie schauen oder eben auch zu Hause vor dem gewohnten Fernsehbildschirm. Nutzer können kaufen oder leihen. Wobei für die Stiftung Warentest in dieser Untersuchung der Verleih im Vordergrund stand. Denn so nutzen die meisten die Streamingdienste, so Warentester Martin Gubin.
Das eine ist das Abo, da zahle ich eine monatliche Flatrate von ca. 10 bis 12 Euro und kann so viel gucken, wie ich will. Das ist etwa bei Netflix so oder auch bei Amazon Prime Video. Es gibt aber auch den Einzelabruf, da bezahle ich für jeden Titel separat. Das ist dann zum Beispiel bei Maxdome möglich, aber auch in einem anderen Angebot von Amazon. Diese beiden Modelle, Abo und Einzelabruf, gibt es auf dem Markt.
11 in Deutschland populäre Videostreaming-Dienste wurden untersucht. Bei der Bild- oder Tonqualität waren alle gut oder sehr gut, natürlich abhängig von einer entsprechenden Internetverbindung. Beim Repertoire sah es allerdings anders aus. Zwar würden Serienfans auf jeden Fall bei ihrem Anbieter gut bedient, doch darüber hinaus sehe es oft mau aus. Ein Grund dafür: aktuell laufende Blockbuster dürfen Streaming-Dienste erst einige Monate nach Kinostart zeigen.
Wir haben nach insgesamt 200 populären Titeln gesucht und der beste Anbieter hatte davon nur 58, also nicht mal annähernd die Hälfte, und deswegen schneidet auch keiner im Test gut ab.
Einen Streamingdienst für alles Sehenswerte gäbe es leider nicht, so Martin Gubin. Für die Warentester ging es in dieser Untersuchung auch um den hohen Stromverbrauch der Streamingdienste. Die wenigsten Nutzer würden wissen, dass die hiermit verbundenen CO2-Emissionen inzwischen sogar rund die Hälfte des zivilen Luftverkehrs ausmachen. Es gibt allerdings auch für Nutzer einige Möglichkeiten, sich sparsamer zu verhalten, so die Stiftung Warentest.
Zum Beispiel, dass man die sogenannte Autoplay-Funktion ausmacht. Autoplay heißt, wenn ich eine App starte, starten die Videos von alleine. Das kann ich stoppen. Und zwei weitere Tipps: Man braucht nicht immer die allerhöchste Auflösung. Gerade auf dem Handy reicht auch eine geringere Auflösung als 4K zum Beispiel. Und wenn man gerne Musik hört, über YouTube zum Beispiel, sollte man sich überlegen, das vielleicht über Spotify oder andere Musikstreamingdienste zu machen. Denn bei YouTube läuft eben Video zu der Musik und das verbraucht wiederum sehr, sehr viel Strom.
Bei vielen Anbietern wurden auch Mängel in den allgemeinen Geschäftsbedingungen registriert. Viele Streamingdienste sind in den USA registriert. Europäisches Recht werde leider nicht immer umgesetzt. Kein Anbieter bekam am Ende ein gutes Gesamtergebnis. Warentester Martin Gubin.
Bei uns liegt bei den Abos Netflix vorn. Beim Einzelabruf teilen sich drei Anbieter den ersten Platz: Amazon, Maxdome und die Telekom. Wenn man relativ wenig Geld ausgeben will, ist das Abo die bessere Wahl, gerade für Serienfans.
Lieber Abo statt Einzelabruf bei den Videostreaming-Diensten, so das Fazit der Stiftung Warentest. Und noch ein Hinweis zum Kauf. Hier gäbe es zwar ein deutlich größeres Angebot als beim Verleih, doch eben auch mehr Einschränkungen für die Nutzer.
Man denkt ja, wenn ich es gekauft habe, kann ich damit machen, was ich will. Nein, da gibt es starke Restriktionen. Zum Beispiel, dass man sich den Kauftitel nicht auf den PC ziehen kann, sondern nur aufs Tablet, und dass man ihn auch nicht auf DVD brennen kann.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger war das, zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring war am Mikrofon heute und ich sage danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag erwartet Sie gleich Sandra Schulz. Unter anderem geht es um die Sanktionsdrohungen der USA gegen Irak.